Crisis? What Crisis? Sechste Staffel, Zeitenwende. Folge 2, Vollgas in die Erschöpfung. Fragezeichen, Ausrufezeichen. Herzlich willkommen bei Crisis? What Crisis? Dem Leadership Talk mit Uwe Dotzlaff und Manfred Stockmann. Inspirationen, Anregungen und Gedanken zu Führungsthemen. Nicht nur in unruhigen Zeiten. Wir sprechen über den Umgang mit Krisen, mit unvorhergesehenen Situationen, über die Bedeutung von Strategien, Szenarien, Selbstführungskraft und mentaler Stärke. Wie gelingt Führung auch unter ungünstigen Bedingungen? Wie wappnen wir uns selbst, um klar, fokussiert und entscheidungsfähig zu bleiben? Wöchentlich, kompakt, unter 20 Minuten und gut geeignet als Braincake für zwischendurch.
Hallo, herzlich willkommen hier wieder bei der zweiten Folge in der sechsten Staffel. Und wir haben das Thema ja Zeitenwende, den AOK Fehlzeitenreport, den wir hier immer wieder ranziehen. Uwe Dotzlaff und ich, Manfred Stockmann. Und wir haben die heutige Folge, ja, da haben wir lange dran getüftelt. Wie soll denn dieser Titel sein? Was kommt denn da in diesem Bericht vor? Und wir haben dann einfach mal gesagt, mit Vollgas in die Erschöpfung, Ausrufezeichen oder Fragezeichen. Was passiert denn hier gerade? Uwe, was kam denn da in dem Bericht gerade so mit raus? Beschleunigung war ja ein Thema, ne?
Ja, also Beschleunigung ist ja bei uns ein ungeheures Thema. Und das wird ja überall ungeheuer diskutiert. Und dadurch, dass wir dieses Thema, alles wird schneller, alles wird hektischer, alles wird dynamischer, auch dann verbinden mit der Digitalisierung, ne, das wird auch nochmal. Und es ist ja auch wahr, das haben wir in Folgen ja schon oft besprochen und haben gesagt, wie groß ist denn die Menge an Daten, die wir pro Tag verarbeiten müssen und wie viel Zeit haben wir eigentlich, bestimmte Dinge zu tun? Also welche verfügbare Zeit haben wir und die zugewiesene Zeit? Und ist das eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Dingen, die wir da machen? Und diese wahnsinnige Beschleunigung, bevor sie überhaupt da ist, erschöpft sie uns schon. Mhm. Ja, sehr häufig. Die sich selbst erfüllende Prophezeiung. Einfach zu sagen, man kann das machen. Wir haben das in der letzten Folge ja schon ganz kurz angesprochen. Ich kann morgens schon aufstehen und kann sagen, ich mag da nicht hingehen. Mhm. Und dann kann ich mit mir arbeiten. Wir machen das sehr häufig. Das ist von einer Abwandlung von Paul Watzlawick mal gewesen. Und sagen, wenn du morgens aufstehst, und du magst da nicht hingehen, dann wachst du auf, lässt die Augen zu, weil du weißt ganz genau, wenn du die Augen jetzt aufmachst, du hast grauenvolle Kopfschmerzen, ja, und du willst da nicht hingehen. Und das ist der Befehl an unser Gehirn, du willst da nicht hingehen.
Das ist aber jetzt, das kommen wir ja schon wieder in unseren Evolutionsbereich rein, richtig, dass sie auch Tiere zeigen, also ängstliche Tiere, entweder gehen sie ja erstmal so ein bisschen in die Aggression, also dieses Angriffsverhalten, oder versuchen, den anderen auf Abstand zu halten. Wenn sie merken, das funktioniert nicht, dann gehen sie ja oftmals Kopf wegwenden, Augen zumachen, weil wenn ich die Augen zumache, dann ist das Ganze, die Gefahr um mich herum, für mich erstmal nicht mehr wahrnehmbar und sichtbar. Ja. Ne?
Also, und das kann jeder für sich mal ausprobieren, das funktioniert wirklich. Einfach in sich reinhorchen und sagen, was kann der Körper dafür tun, dass ich da heute nicht hingehen muss? Und dann findet er einen Kopfschmerz. Und dann fragt der Körper an mich, reicht dir ein kleiner Kopfschmerz? Und dann sage ich, alles, ich nehme alles, was ich nehmen kann, was da ist. Und dann lasse ich die Augen trotzdem weiter zu, weil es ja so grell hell ist, wenn ich das aufmache, die Augen. Und dann sage ich einfach zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, oh, mein Kopf. Und dann macht der Partner, der Partnerin genau das Falsche, weil er mich ja liebt und weil er will, dass es mir gut geht. Ne? Mal festhalten, der will ja, dass es mir gut geht. Genau das müssen wir wohlbefinden am Arbeitsplatz. Das klingt für viele immer wie so eine These. Ne? Mhm. Aber der will das und dann sagt der arme Schatz.
Mhm. Und jetzt du hast einfach so einen schönen Dreiklang gehabt. Wissen, Wahrnehmung, ja. Interpretation.
Richtig.
Und das ist ja so ein Ansatzpunkt auch. Also das, was wir, so habe ich es verstanden, auch von deiner Seite her. Also wir haben ein Riesenwissen. Ja. Haben wir aber immer einen Zugriff darauf, es in den richtigen Kontext zu bringen. Aber wie nehmen wir unsere Welt wahr? Weil da kommen ja unsere ganzen Erfahrungsfilter wieder mit dazu. Also dann kommt daraus die Bewertung oder die Interpretation. Und darum sieht der eine Situation noch als relativ gelassen, während der andere schon in Panik verfällt. Ne?
Richtig. Und dieser Kopfschmerz, wenn ich diesen so wahrnehme, ne, dann interpretiere ich den als ein Ereignis, das mich davon abhält, jetzt zur Arbeit zu gehen. Gott sei Dank, ich muss, will, kann nicht zur Arbeit gehen. Der Nächste sagt aber, in seiner Wahrnehmung ist ein Kopfschmerz, das ist jetzt nicht schön, aber ich habe einen Anlass, warum ich da jetzt hingehe. Alleine der Anlass kann sein, ich werde da gebraucht. Mhm. Ja? Oder ich kriege das heute hin. Ich schaffe mir selber das Erlebnis dann. Und wenn ich mir das Negativerlebnis weiter schaffe, dann werde ich zu spät zur Arbeit kommen, die S-Bahn wird nicht pünktlich fahren, alle Ampeln sind auf Rot, die Kollegen sind schlecht gelaunt. Dabei liegt das ja nur an mir, an meiner eigenen internen, inneren Wahrnehmung. Ich nehme mich so wahr und ich reflektiere das auf meine Umwelt.
Und damit nehme ich auch eine eigene Stressempfinden, baue ich bei mir ja dann auf. Also habe ich mehr oder weniger eben in diesem Stress, ne?
Ja. Statistisch gesehen sind Ampeln nicht häufiger rot, wenn ich es eilig habe. Aber in unserer Wahrnehmung, wenn ich mit dem Auto durch die Stadt fahre, sind Ampeln dann immer rot. Und alle anderen Spuren sind immer schneller. Ich bin immer in der falschen Spur und alle sind immer schneller. Mhm. Und allen anderen geht es viel besser als mir. Nur mir geht es ungeheuer schlecht.
Mhm. Weil du gerade diese Spuren fandest, ich finde das immer hochinteressant, wenn du mehrere Schalter in Deutschland hast.
Ja.
Dann bildet sich vor jedem Schalter eine Schlange.
Ja.
Wenn ich das Ganze in skandinavischen Ländern oder auch in anderen Regionen, also jetzt nicht überall auf der Welt, aber in vielen Kulturen läuft es anders. Es gibt eine Schlange und dann verteilt sich das immer auf den nächsten freien Schalter. Das heißt also, für alle ist im Endeffekt dieses Warteerlebnis das gleiche und es verteilt sich viel flotter für den Einzelnen, als wenn er diesen Optionsweg, linke Spur, rechte Spur, linke Spur, rechte Spur, wo geht's denn ein Stückchen schneller, was uns ja auch schon wieder in Stress bringt.
Das bringt uns auch auf ein Thema, was wir immer wieder bringen müssen, wo wir auch uns hinarbeiten müssen, Fairness. Ja? Mhm. Wenn du da ankommst, ob das nur bei der Schlange ist oder auch zu dem Fakt der Gerechtigkeit, ne? Einer vermeintlichen Gerechtigkeit. Wenn du da ankommst, dann stellst du dich ans Ende dieser Schlange. Und dann ist es ganz fair, wir Deutschen, ich weiß nicht, ob das in unserer Kultur so liegt, wir freuen uns ja, wenn meine Schlange schneller ist als die des anderen. Und am schlimmsten, am schönsten finde ich immer die Situation, wenn dann, gehen Sie bitte auch an Kasse 3, ne? Und dann rennen die von ganz hinten, die haben das schon lange gesehen, oh, da passiert irgendwas, rennen nach vorne und dann gucken die aber bewusst auch weg, weil ihr Triumph muss jetzt für sich gefeiert werden. Ich bin jetzt doch 3 Leute früher raus. Mhm. Was hast du gewonnen? Lebensqualität? Hast du?
Nö.
Nein. Hast du dich über die anderen gestellt? Ich weiß es nicht. Haben die anderen das überhaupt wahrgenommen? Möglicherweise. Du bist ein Gewinner. Ja? Aber eigentlich diese Wörter, die du genannt hast, dieses Fairness und die Gerechtigkeit, diese uralten Grundtugenden, die wir jetzt wieder aufbauen müssen, das braucht es in unseren Unternehmen.
Ja.
Den kurzfristigen, geringfügigen, kaum messbaren, für den anderen nicht wertvollen Vorsprung zu kriegen oder aber zu sagen, ich mache das jetzt in dem Team, auch wenn ich die anderen nicht kenne an der Kasse. Mhm. Und wir fühlen uns dann alle wohl, weil es ist eine Grundform von Gerechtigkeit, eine Grundform von Gelassenheit. Ja, ich schenke dir einfach mal eine neue Gelassenheit. Und das ist das, was Psychologen auch heutzutage immer wieder, das können wir vielleicht mit unserem Kollegen, mit dem Sven noch mal besprechen. Wie schaffe ich es, in dieser Beschleunigung eine Gelassenheit zu behalten? Mhm. Und nicht jede Situation, und da fühle ich mich auch selber oft hilflos, jede Situation, die mich umgibt, als Angriff auf meine Person zu sehen. Mhm. Ja, und also diese
Gelassenheit, also ich merke das gerade jetzt, unser Hund hat so ein bisschen Nervenprobleme. Das heißt, er verlor hinten völlig die Kraft im Hinterlauf. Und jetzt hast du hier 41 Kilo Labrador-Rüde, der auf einmal nicht mehr laufen kann und den du mit so einer Tragehilfe führst, damit du merkst, kriegt er wieder seinen Teil. Und ich habe jetzt festgestellt, dass ich habe mich auch erst geärgert. Und warum ärgere ich mich denn jetzt? Und warum nervt mich das jetzt gerade? Und habe aber festgestellt, das ist jetzt mein Zen-Meister geworden, dieser Hund in seinem Teil, weil ich lernen durfte, musste, wollte, wie auch immer, auf einmal dieses Thema von Kontrolle abzugeben.
Ja.
Nicht ich kontrolliere, wie dieser Gassigang aussieht, sondern er gibt mir jetzt vor, was er zu leisten in der Lage ist. Und jetzt heißt es natürlich, lasse ich mich drauf ein oder lasse ich mich mit jedem dieser kurzen Gassigänge, die sind jetzt, naja, sie sind zeitlich fast länger, sie sind körperlich anstrengend, aber lasse ich mich drauf ein oder versuche ich, da mich zu ärgern und nehme es dann hinterher wieder mit an den Schreibtisch oder was mache ich denn damit? Sind wir wieder beim Thema, kommen wir ja auch noch von einer eigenen Folge mit dem Thema Eigenverantwortung. Wie gehe ich damit um? Und dann sind wir aber beim Thema, dass du sagtest, Interpretation, ne? Wie interpretiere ich die Situation, das, was mir jetzt gerade widerfährt?
Richtig. In diesem permanenten Stress, das ist ja das, was in so einer, Burnout-Spirale schon an einer ganz fortgeschrittenen Stelle kommt. Das ist diese permanente Rattern im Gehirn. Mhm. Und ich bin schon morgens um 3.30 Uhr dann wach und es rattert schon im Gehirn. Und ich denke mir aus, was ich als nächsten Schritt jetzt alles noch mache. Du weißt, dass in anderen Kulturen, in denen Entspannung und Anspannung und Entspannung auch in einem anderen Kontext gesehen werden, da ist das so, da denke ich nicht, wir machen das ja bei uns permanent schon 4-5 Schritte im Voraus, sondern ich denke den nächsten Schritt. Mhm. Und den denke ich in aller Ruhe. Ja. Und das ist für viele Menschen sicherlich eine Theorie, aber wenn wir dazu gehen, dann von Gesundheitsförderung auch in den weiteren Folgen zu echtem Gesundheitsmanagement zu kommen und zu sagen, manage doch dein Leben, deine Gesundheit, dein Wohlfühlen, manage deine neue Interpretation deiner Umgebung, deiner Umwelt und dann wirst du sehen, ich kriege diese neue Gelassenheit hin und es ärgert mich eben nicht, wenn ich nicht mit 180 an der Kreuzung der Erste bin. Und der andere ist noch schneller, ja. Also ich war ja jetzt schon der Schnellste, sondern es ist mir relativ egal, weil es ist nicht entscheidend. Es ist für das, was ich will, mein Ziel zu erreichen. Bin gestern aus Berlin gekommen und um mein Ziel zu erreichen, fahre ich eine normale Geschwindigkeit. Mhm. Und dann sehe ich immer die Rennfahrer neben mir, die dann so in Zweierpulks oder Dreierpulks kommen und sagen, die gewinnen ein Rennen. Anonym in ihrem Auto. Und da sage ich mir dann jetzt in meinem hohen Alter, ich brauche das nicht. Aber in dem Bewusstsein, ich könnte es ja, wenn ich es denn wollte. Aber ich muss es nicht tun. Und das ist diese neue Kraft, diese neue Strategie. Wir sagen Neudeutsch Empowerment dazu. Mhm. Also eine Strategie, Maßnahmen, die darauf abzielen, dass ich eben autonom handeln kann. Für mich selbstbestimmt das, was du gesagt hast, in einem selbstbestimmten Leben lebe und sage, und das macht mich nicht so kaputt. Gelingt mir auch nicht immer, aber du hast das auch in anderen Kulturen gelernt. Ich durfte es in Indien lernen, dieses Relax, dieses Entspannen in einer Zeit, in der wir ja mit ungeheurer Geschwindigkeit, mit Vollgas in die Krise rauschen.
Und hier eine kurze Unterbrechung für einen Werbespot in eigener Sache. Es geht um die Qualifizierung zum Agilitätscoach. In der 5. Staffel dieses Podcasts folgten wir bereits den 3 Gliederungsblöcken dieser exklusiven Workshop-Reihe. Wenn Sie sich oder Mitarbeitende zum unternehmensinternen Agilitätscoach qualifizieren wollen, ist diese Workshop-Reihe genau das Richtige. In 4 Präsenzveranstaltungen und 9 Live-Online-Sessions erwerben Sie über 9 Monate praxisgerechte und sofort umsetzbare Fertigkeiten, um Ihre Veränderungsprozesse professionell voranbringen zu können. Weitere Infos unter www.agilitäts-coach.de und in den Shownotes. Uwe Dotzlaff, Sven Adomat und Manfred Stockmann freuen sich, Sie beim Agilitätscoach der speziellen Workshop-Reihe mit Event-Charakter persönlich begrüßen zu dürfen. Und nun zurück zum Gespräch.
Es ist ja auch wichtig, so wie du sagst, also dieser erste Impuls, der ist ja immer da. Und so wie meine Meditationslehrerin das ja so als erstes, einer meiner Lieblingssprüche, wenn du dich länger als 15 Sekunden über etwas ärgerst, hat das meistens mit dir zu tun. Stimmt. Und genau das ist es ja. Also du hattest gerade dieses Thema Beschleunigen, dieses Eilen, worüber wir gerade reden. Also entweder bin ich zu spät unterwegs oder ich habe mir zu viel aufgepackt und weiß, dass ich das in dieser Zeit nicht schaffe. Also letztendlich habe ich meistens die Grundlagen dafür, dass ich jetzt diesen Ärgerauslöser bei mir wahrnehme. Also ja, klar, es kommt dieser Impuls von außen, von irgendjemandem. Nur es hat meistens gar nichts mit dieser Person oder der Situation gerade zu tun, sondern in dem Moment erzähle ich mir ja eine Geschichte aus der Vergangenheit, in der ich dieses Gefühl hatte, und in das steigere ich mich dann eventuell rein. Und dann ist es ja schon mal gut, einfach zu sagen, okay, boah, durchschnaufen, heißt ja auch so schön Volksmund, ne? Schnauf mal dreimal kräftig durch, so dann sieht die Situation wieder anders aus. Oder Viktor Frankl oder auch schon Covey hatten das ja in ihren Büchern mit drin, mit diesem Interpretationsfreiraum. Also zwischen dem Reiz und der Reaktion gibt es einen Raum. Und wenn ich den einfach mal nutze, sind dann 3 oder 5 Sekunden, dann habe ich ja den Abstand, dass ich nicht reflexartig auf was losgehe. Und auch das, also das ist ein Training. Das wissen wir, das kommt nicht von alleine, das ist ein Training. Aber damit schaffe ich mir die Chance, wenn ich es will, in eine Gelassenheit, in einen Abstand zu kommen und wieder überlegter zu handeln, zu reflektieren, was passiert denn hier gerade? Will ich mich davon jetzt triggern und treiben lassen oder übernehme ich jetzt wieder die Selbststeuerung?
Die Ansage oder die Frage muss ja immer sein, was ist das Ziel? Und worüber wir reden in unserem gesamten Prozess jetzt wieder und auch in den 5 Staffeln vorher haben wir immer wieder darüber gesprochen, der Mensch ist ein kollektives Wesen. Mhm. Das wird auch so bleiben. Und auch in Beschleunigung und in Zeiten der Individualisierung, die ich immer wieder beklage, ne, und sage, ja, aber klagen nützt ja nichts. In Zeiten der Individualisierung können wir diese Kraft, die wir brauchen, um das zu realisieren, dieses Empowerment, nur entwickeln, wenn im Team, in der Gesellschaft, im Zusammenleben. Übrigens, und da haben wir beide ja so uns immer wieder gefragt, auch beim Fehlzeitenreport, ist das wirklich nur Aufgabe im Unternehmen, in der Arbeitswelt? Oder bewirkt das nicht auch ein anderes, ein besseres Zusammenleben ringsrum? Oder woher kommen all diese Einflüsse, die uns vielleicht gehetzt, getrieben, gestresst auf der Arbeit beeinflussen? Und die kommen nach unserer Auffassung, glaube ich jedenfalls, nicht nur aus dem Unternehmen, sondern die gleichen Mechanismen wirken in der Familie, im Umfeld, im Freundeskreis, in der Fußballmannschaft. Egal, ne, im Verein.
Ja, wir haben ja so einen Trend irgendwie, wenn du das hörst, auch in diesen Selbstoptimierungsvarianten der Life-Coaches und was da alles so ist. Es muss ja immer produktiv sein. Also wir müssen ja immer produktiv sein. Und letztens habe ich dann auch einen Post gelesen, es schrieb dann auch eine, ich bin 100% produktiv, weil auch wenn ich eine Pause mache, bin ich ja produktiv im Entspannen. Und das widerspricht jetzt zumindest unseren beiden Erfahrungen, wenn wir aus den fernöstlichen Philosophien rankommen, diese Absichtslosigkeit des Nichtstun. Also dieses Nichtstun heißt nicht, ich muss schon wieder in dem Nichtstun eine Produktivität sehen, sondern ich darf einfach mal loslassen. Weil für mich ist das Thema, wenn ich dann Pause als produktive aktive Entspannung schon wieder sehe, was ja durchaus sinnvoll sein kann, aktiv zu nutzen. Aber da schon wieder so einen Druck aufbaue, dass ja da eine Entspannung entstehen muss. Und jetzt muss doch da was passieren. Jetzt brauche ich das. Also der Erwartungshaltung, was damit sein soll. Und dann bin ich ja schon wieder in diesem Druck drin. Und so wie du sagst, ja, also ich glaube auch mediale Nutzung, dann dieser Produktivitätsdruck. In der Freizeit muss ständig was passieren. Wir sehen das ja, du kannst ja nicht einfach mal auf einen Berg raufwandern, sondern da oben muss schon wieder irgendeine Event-Location sein mit Glasboden, mit Bungee-Jumpen oder sonst irgendwas, weil ansonsten kannst du doch den Berg nicht genießen. Du kannst doch nicht nach Hause kommen und sagen, ja, ich bin jetzt einfach auf den Berg gewandert, habe es mir gut gehen lassen. Nein, ich muss ja Erlebnisberichte zurückliefern.
Aber wer das mal gemacht hat, so auf so einen Berg zu rennen, wir machen das ja beide ungeheuer gerne, wer da hochrennt und dann das, ich sag mal ein Tüttelchen, das Gehirn ausschaltet, dieses Rattern ausschaltet und sagt, ja gerade beim Hochgebirgstrekking, da ist es ja oft so, ich will jetzt sagen, klingt dramatisch, du musst jetzt da überleben, ja, aber du läufst Wege, wo du dich auf das konzentrieren musst, was du gerade tust. Ne? Und wenn es einfach ist, dass du deine Möglichkeiten einfach, die du schaffst, vielleicht bis zum Gipfel. Ne? Wir haben bei uns im Team, wenn wir da hochlaufen, immer eine eine Vereinbarung. Wenn einer aus der Gruppe sagt, ich kann nicht mehr, dann wird er nicht überredet oder hochgeschleppt, sondern dann gehen wir zusammen zurück, weil dann hat das Team eine Grundlage dessen, was sie eigentlich haben wollten, erreicht, nämlich die Erschöpfung. Aber die Idee ist ja, ich gehe jetzt da mal hoch und bin erschöpft. Und dann gehe ich zurück in der Zufriedenheit, ich bin jetzt erschöpft, physisch mal einfach. Und ich habe das Rattern aus dem Gehirn weggebracht. Wer das gemacht hat, wird dann erleben, ich muss nicht während des Aufstiegs schon darüber nachdenken, was musst du morgen und übermorgen und übermorgen welche Mail noch schreiben. Oder Hauptsache, es gibt WLAN auf dem Gipfel oder irgend so ein Zeugs. Sondern ich bin jetzt nur bei dem, was ich wirklich im Augenblick tue. Mhm. Und wir haben ja auch im Fehlzeitenreport den alten Begriff von Work-Life-Balance immer noch gefunden. Aber wir reden ja immer wieder und immer stärker, glaube ich jedenfalls, über Leben in Balance.
Genau.
Das Leben wieder in Balance.
Aber Arbeit ist ein Teil des gesamten Lebens.
Genau. Und Arbeit ist ein ganz wesentlicher Bestandteil des Lebens, ne, der uns bestimmt und den ich nicht mit Stunden abrechne oder Minuten oder mit Jahren oder sogar gegen Geld umrechne, sondern Arbeit hat viel, 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 viel mehr andere Funktionen. Aber Arbeit ist nicht das Einzige. Und wenn ich denn Leben in Balance, dann gehört dazu auch Essen, dazu gehört Freuen, dazu gehört Bewegen, dazu gehört Entspannen und dazu gehört echtes Entspannen und nicht, ich habe als erster mein Handtuch auf der Liege gehabt und ich liege da im Dunkeln oder im Hellen und in der Sonne und lass mich durch das Personal im Hotel wenden, ja, sondern ich mache etwas anderes. Ich mache nicht nur das, weil alle das so machen, sondern ich mache es, weil es mir persönlich in meiner Selbstzufriedenheit, in meiner Strategie nützt, dann wieder Kraft zu tanken.
Ja, wir kommen ja schon wieder zum Ende. Also die Zeit fließt ja und lassen wir uns jetzt davon hetzen. Nein, aber wir sind ja etwas flexibel, ob wir mal jetzt ja 60 Sekunden länger oder weniger drauf sind. Ja. Da haben wir gesagt, um die 20 Minuten wollen wir bleiben in dem ganzen Teil. Und wir haben also jetzt, glaube ich mal, hier so ein paar Punkte drin gehabt. Also Vollgas in die Erschöpfung, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Ja, wenn wir uns treiben lassen, wenn wir unsere Interpretation, unsere Wahrnehmung nicht entsprechend schärfen und justieren, dass wir dort durchaus einen Steuerungsmechanismus haben oder einfach auch die Entscheidung zu treffen, worauf wollen wir uns wirklich noch einlassen. Also das ist ja auch, wenn ich in einer krankmachenden Arbeitsumgebung bin, wo wir ja noch drauf kommen werden, irgendwann ist es vielleicht auch gut und ich muss für mich, für meine Gesundheit entscheiden, da rauszugehen und mir ein anderes Arbeitsumfeld zu suchen. Da werden wir nochmal drauf eingehen. Also bleibt uns auf jeden Fall gewogen bei dem Thema. Wir werden nochmal das Thema 360-Grad-Blick, wir werden transformatives Handeln nochmal stärker mit reinbringen. Also das ist ein großes Thema und der AOK-Fehlzeitreport liefert uns so ein paar Impulse immer, auf die wir nochmal einen Blick werfen. Lieber Uwe, danke dir und euch bis zum nächsten Mal. Ciao.
Dankeschön.
Danke fürs Dabeisein. Weitere Infos und Links findest du in den Shownotes. Natürlich freuen wir uns über ein Like, abonniere den Podcast oder Kanal und aktiviere die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.